Guten Tag, liebe Zuhörenden zum VEK-Podcast Jetzt mal ehrlich. Heute wieder mit einer neuen Folge der Serie zur Mobilität in der Stadt. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns haben von Muja, den Herrn May. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jens Michael May. Ich bin der CEO der Muja Operations Germany GmbH. Komplizierter Begriff. Muja sind eigentlich zwei Firmen. Ich bin mit dem Teil zuständig für das Heavy Asset Geschäft, für Betriebshöfe, für die Fahrzeuge und auch für das Fahrpersonal.
Super, vielen Dank. Unser Podcast beschäftigt sich ja mit der Mobilität in der Stadt. Wir versuchen, verschiedene Blickwinkel zu betrachten, wie der Verkehr in der Stadt organisiert werden kann. Wir wollen natürlich für einen Ausgleich sorgen, ne? Die Versammlung ehrbarer Kaufleute steht ja dafür, anständig ehrbar sich zu verhalten. Und das ist natürlich im Bereich des Verkehrs auch ein Thema. Es gibt begrenzten Raum in der Stadt. Da ist der Konflikt schon vorprogrammiert. Auf der anderen Seite gehen wir eigentlich davon aus, dass dieser Konflikt eigentlich überraschend ist auch, weil ja alle Personen, die in der Stadt sich irgendwie bewegen, ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse haben oder erzeugen, indem sie zum Beispiel was bestellen oder ein Unternehmen beauftragen, etwas zu reparieren oder etwas zu bauen zum Beispiel. Das heißt also, es ist eigentlich insofern überraschend, weil es offensichtlich den Menschen schwerfällt, diese unterschiedlichen Blickwinkel einzunehmen. Wann bin ich denn ein Familienmensch und möchte mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren? Wann möchte ich vielleicht, dass ein Logistikunternehmen bei mir vor der Tür parken kann, um irgendetwas abzuladen oder aufzuladen. Glauben Sie das auch, dass diese Konflikte eigentlich, wenn man vernünftig damit umgeht, überflüssig sind und man sich eher darauf konzentrieren sollte, wie man es gemeinsam lösen kann?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, Mobilitätsverhalten ist bei vielen Menschen halt eingeübt. Und das ist, glaube ich, eins der Hauptschwierigkeiten, Mobilitätsverhalten zu verändern, von eingeübten Wegen mal Abstand zu nehmen. Weil ich glaube, es gibt viele irrationale Entscheidungen, weil man vielleicht über Alternativen gar nicht nachdenkt. Aber wenn man rational rangeht, glaube ich schon, dass es immenses Verbesserungspotenzial gibt. Es macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, dass jeder mit seinem PKW in die Innenstadt fährt. Bei dem Angebot von verschiedensten Mobilitätsanbietern, das ist ja nicht nur Muja, das Rückgrat einer Stadt ist ja die Hamburger Hochbahn beispielsweise mit U-Bahn und Bussen oder auch die S-Bahn. Dort werden ja mehr als 2,5 Millionen Menschen täglich befördert. Aber dann gibt es ergänzende Angebote. Vielleicht passt für den einen oder anderen dieses Angebot. Ne? Und dann gibt es ergänzende Angebote und natürlich gehört dazu Muja mit dem Ridepooling-System, aber auch Carsharer. Wir haben Fahrradsharing, nenne ich das jetzt mal. Da gibt es ja diverse Angebote. Und ich glaube, da gibt es eben auch schon Alternativen zu dem, was wir vielleicht heute erleben. In der Innenstadt ist hochbelastet, es ist wenig Platz da. Autos benötigen viel Platz zum Parken, aber auch zum Fahren. Und natürlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die allermeisten eben kein Elektroauto fahren, ist auch die Emissionsbelastung und die Lärmbelastung nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das kann man schon besser machen. Aber da rational ranzugehen, das fällt vielleicht im Einzelfall manchmal auch schwer.
Ja. Fehlt da vielleicht auch in gewisser Weise das Verständnis dafür, was Mobilität bedeutet? Also müssen wir in der Bevölkerung in Hamburg vielleicht auch, ist ein Logistikstandort. Eigentlich würde man denken, okay, das ist irgendwie in der DNA der Menschen, die hier leben, aber scheint nicht so zu sein. Ich sage mal ein Beispiel. Früher musste man den Kindern erklären, die Milch kommt von der Kuh und nicht aus der Tüte. Und jetzt muss man offenbar erklären, die Milchtüte muss auch irgendwie in den Supermarkt gelangen und die Personen, die die Milchtüte da abholen wollen, müssen auch da irgendwie hingelangen. Also ist es vielleicht auch ein, sagen wir mal, Know-how-Thema oder ist es nur dieses eingeübt sein auf eine bestimmte Art und Weise, wie man sich fortbewegt?
Ich glaube schon beides, ne? Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man jetzt das übergeordnet sieht und nicht jetzt als Geschäftsführer eines Mobilitätsanbieters, sondern eher übergeordnet sieht, glaube ich schon, dass es sehr viel auch von Kommunikation, von Transparenz machen abhängig ist, was möglich ist. Und natürlich wünscht man sich manchmal vielleicht auch ordnungspolitische Maßnahmen. Andere große Städte machen das vor. Wenn man mal nach London oder Paris ist, jetzt kürzlich ja in den Schlagzeilen gewesen, dass sie die SUV-Fahrer doch verbannen wollen aus der Innenstadt. Ich glaube, es bedarf schon ordnungspolitischer Maßnahmen, aber natürlich muss man Menschen auch eine Freiwilligkeit einräumen und das verstehen. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Transparenz machen. Und da haben wir vielleicht auch noch Potenzial, was das angeht.
Ja. Und ich denke, man muss gute Alternativen bieten. Und ich oute mich jetzt mal als Moja-Fan. Und
das schon mal sehr gut.
Verwende damit die Frage, welche Rolle denn Shared-Taxi-Services wie Moja in dem Mobilitätsmix der Stadt spielen können in der Zukunft. In Verbindung mit der Diskussion, welchen Raum kann man denn da einbeziehen in das Geschäftsgebiet, in das Fahrgebiet? Ist das die Metropolregion oder sprechen wir nur von einem bestimmten Bereich der Stadt, der dadurch abgedeckt werden kann? Ich denke manchmal ja in der Innenstadt, da habe ich unendlich viele Möglichkeiten, mich zu bewegen. Aber wahrscheinlich haben wir Mobilitätsbedürfnisse, die halt auch weiter außerhalb in der Stadt liegen und die ja auch erreicht werden müssen und berücksichtigt werden müssen.
Wir als Moja verstehen uns als Ergänzung zum ÖPNV. Wie gesagt, die Mengen, über die wir gerade schon gesprochen haben an Fahrgastbeförderung, die können wir ja gar nicht leisten mit unserem System. Aber ich glaube, wir sind eine sinnvolle Ergänzung zu dem bestehenden System, weil wir auf manchen Destinationen vielleicht doch Lücken haben im ÖPNV-Netz, wo es sich auch vielleicht gar nicht lohnt, alle 5 Minuten einen Omnibus fahren zu lassen. Da lohnt sich vielleicht dann On-Demand-Dienste, also dann nur Dienste zur Verfügung zu stellen, die man dann anrufen oder bei uns per App buchen kann, wenn sie benötigt werden. Und insofern ist das unser Ansatz auch. Dadurch können wir, glaube ich, schon einen wichtigen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit, zur Emissionsfreiheit oder mindestens Reduzierung in der Innenstadt. Und die Frage, die Sie gestellt haben, lohnt sich das in der Zentrale der Stadt oder auch im Außenbereich der Stadt, ist, kann ich auch klar beantworten. Wir sprechen bei Umsteigesituationen, die Fachleute sprechen da von gebrochenen Verkehren. Die sind sehr unbeliebt bei Fahrgästen. Das heißt, wenn Sie jetzt am Stadtrand von Hamburg eine Fahrt in die Innenstadt vorsehen, dann ist die Tendenz beim Mobilitätsverhalten, dass sie sich eine Verbindung aussuchen, die umsteigefrei ist. So, okay. Das heißt, es würde für unser Geschäftsmodell gar keinen Sinn machen, sozusagen die ersten 5 Kilometer nur mit Moja zu bedienen, um dann umzusteigen in einen Bus oder ein anderes System. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass wir auch die Innenstadt bedienen dürfen. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht, wenn Sie sich nur direkt in der Innenstadt bewegen, macht es vielleicht mehr Sinn, ein Stadtrad zu benutzen oder ein alternatives Angebot. Und auch in den Außenbereichen hat das eine gewisse Relevanz, was wir vorhaben. Wir wollen ja sukzessive auch unseren Betrieb umstellen auf autonome Fahrzeuge. Und das hat natürlich insbesondere im ländlichen Raum, wo wir nicht so dichte Bevölkerung haben, könnte das einen sehr hohen Nutzwert erzielen. Das ist vielleicht nachher auch mal eine Frage von Finanzierung, wie man das macht, aber wenn man sich vorstellt, dass in einem kleinen Dorf vielleicht 1-2 autonome Autos fahren und die Menschen das buchen können per App und können damit vielleicht zum Arzt oder zum Einkaufen oder zur nächstgelegenen S-Bahn-Station fahren, gibt's da, glaube ich, ganz relevante Anwendungsfälle.
Und das ist eng verbunden mit dem Thema führerloses Fahren dieser Fahrzeuge wahrscheinlich. Da gibt's ja jetzt einen Modellversuch, glaube ich, im kommenden Jahr, wo alle scharf drauf sind zu erfahren, was da passiert, ist ja super spannend.
Ja. Also es ist natürlich ein autonomes Fahrzeug hat ja diverse Vorteile im Vergleich zu heute. Das ist natürlich der Fahrpersonalmangel, das ist ja in unserer Branche gang und gäbe. Wir sind hier in der Spedition, das ist eh schwierig. Wenn sich solche Systeme wie Moja durchsetzen wollen, brauchen wir eine große Anzahl von Fahrzeugen. Dann ist es so, dass wenn man kein Fahrpersonal benötigt, ist der Einsatz viel flexibler. Wir haben keine Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitsgesetze und so weiter. Sie können die Autos dann in den Verkehr bringen, wenn sie gebraucht werden. Wenn die Nachfrage gering ist, können Sie zum Beispiel die Autos in die Werkstatt bringen oder andere Versorgungsdinge um das Auto herum organisieren. Also da ist ganz viel Potenzial für mehr Wirtschaftlichkeit und für dann eben ökonomisch und ökologisch eben auch sinnvoll einzusetzen. Ja, insofern schauen wir alle auch auf das autonome Fahren bei uns, und wir haben ja ein Projekt gestartet, wo wir guter Dinge sind, dass wir schon 2026 in einem Gebiet im Zentrum der Stadt so etwas anbieten können.
Und da haben Sie sich ja für das Projekt den Worst Case eigentlich ausgesucht, oder nicht? Ein stark bevölkerter Bereich der Stadt mit viel Menschen, mit viel Verkehr und so weiter. Aber Sie sind optimistisch, dass das funktioniert. Ich bin ich freue mich darauf, das zu erfahren, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Aber
ja, also wir kennen ja Nachrichten aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus China, wo solche Systeme schon funktionieren und laufen. Ich glaube, wir sind somit das einzig relevante Projekt in Europa, wo wir gerade dran sind. Hier sind die Verkehrsbedingungen auch andere. Kalifornien scheint immer die Sonne, ist manchmal auch Nebel.
Ja.
Und das hat dann technische Implikationen. Trotzdem ist es so, dass wir bereits seit einiger Zeit auf Basis eines ID-Bus zusammen mit Mobileye solch ein Fahrzeug entwickeln wollen. Wir testen schon eine ganze Weile diese Fahrzeuge. Das heißt, die sind in der Stadt unterwegs. Der ein oder andere hat sie schon mal gesehen. Den ziemlich spacig auf, wie ich finde. Wir haben da natürlich Sicherheitsfahrer drauf, die das Fahrzeug überwachen, falls es da mal einen Fehler macht, und die auch eingreifen müssen, wenn das Fahrzeug einen Fehler macht. Aber das Wichtige ist, dass wir dort Daten sammeln, dass wir auswerten, wo hat das Fahrzeug noch Schwierigkeiten, um dann Schritt für Schritt das Fahrzeug in die Lage zu versetzen, in einer Großstadt zu fahren. Also die Wirtschaftlichkeit eines solchen Systems ist auch immer damit verbunden, dass sie viele Fahrgäste haben, und viele Fahrgäste haben sie üblicherweise da, wo sie große Ballungsräume haben.
Ja.
Denn macht es für uns, und das war relativ am Anfang auch schon klar, das macht jetzt keinen Sinn für uns, das im ländlichen Raum, wo es keinen Verkehr gibt, zu testen. Es sollte dann schon in den Metropolen auch fahren. Und wenn man mindestens mal im ersten Schritt in Europa expandieren will, dann geht es natürlich darum, dass man in den großen Metropolen expandiert, weil man dort auch die größten verkehrlichen Effekte erzielen kann. So, deswegen macht es für uns dann eben auch schlussendlich nur Sinn, das in einer sehr anstrengenden Situation zu testen, dort, wo es viel Verkehr gibt, wo es Fahrradfahrer gibt, Fußgänger, viele Ampeln, Autos, LKWs und so weiter. Und das machen wir gerade. Und das kombinieren wir ja mit unserem Ridepooling-Gedanken. Also es geht nicht nur um das autonome Auto, das ist sozusagen ein Pfad der Entwicklung, sondern und gleichzeitig programmieren wir Dinge, damit das im Ridepooling auch funktioniert. Heute übernimmt ja der oder die Fahrerin bestimmte Aufgaben. Wenn das Fahrpersonal nicht mehr an Bord ist, müssen ja bestimmte Aufgaben automatisiert werden.
Ist die richtige Person, die jetzt einsteigt?
Ist zum Beispiel ein Fall. Hat die Person sich angeschnallt? Streiten sich zwei Fahrgäste? Stürzt jemand? Also alle sozusagen nicht vorhersehbaren Ereignisse, die auf so einer Fahrt passieren, wie kann man das technisch lösen? Gibt es viele Ansätze, die wir programmieren. Wie findet man überhaupt sein Fahrzeug? Ist es das richtige Fahrzeug? Da gibt es eine Kommunikation per App zum Fahrzeug. Da steht man also vor dem Fahrzeug, muss mit bestimmten Tastaturen die Tür dann öffnen, und dass das Fahrzeug auch erkennt, dass der richtige Fahrzeug. Das machen wir gleichzeitig. Und wir werden bereits im nächsten Jahr, kann man sich bewerben als Fahrgast. Sind sozusagen dann die ersten Fahrgäste, bewerben deswegen, weil wir dann bestimmte nach demografischen Bedingungen Menschen auswählen. Wir wollen also aus allen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen Leute dann einladen, mit uns zu fahren, um das zu testen. Das wird schon im nächsten Jahr passieren, und ab 26 dann so der Plan, soll es dann für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Toll, tolles Projekt. Also wenn ich das zusammenfassen kann, technisch wird das funktionieren. Die Systeme sind da, die Sensorik ist soweit entwickelt.
Wir arbeiten ja mit VW zusammen. Wie gesagt, als Fahrzeughersteller, wir selbst bei MOIA arbeiten insbesondere an den Algorithmen und an dem Passenger Management, so nennen wir das. Und der dritte wesentliche Player im Bunde ist die Firma Mobileye. Und Mobileye ist in der Lage, die SDS-Systeme, Self-Driving Systems, zu installieren und die entsprechende Software dahinter zu bauen. Wir haben auf den Fahrzeugen LiDAR-System, Radar- und Kamerasysteme. Und diese Informationen, die diese Systeme aufnehmen, werden in einer Software verarbeitet, so dass dieses Fahrzeug ohne Fahrer durch die Stadt fahren kann. Alle Systeme sind gedoppelt. Das ist so ähnlich wie im Flugzeug. Wir haben eben zwei Bremssysteme, zwei Lenksysteme, so dass, wenn ein System ausfällt, das Fahrzeug trotzdem sicher ist. So ist es jetzt aufgesetzt und die Projektpläne besagen eben, dass wir 26 in der Lage sein werden, in Hamburg in einem bestimmten Gebiet autonom zu fahren.
Toll. Dazu vielleicht eine Frage zu den Menschen sozusagen. Sie haben Sicherheit erwähnt. Gehen Sie davon aus, dass die Menschen das führerlose System genauso annehmen werden wie das jetzige? Ich vermute ja, dass die wahrscheinlich rational betrachtet sogar sicherer sein werden als ein Fahrer oder eine Fahrerin. Aber das Gefühl kann ja ein anderes sein. Also man hat sich dran gewöhnt, kommt wieder auf das Thema, dass vorne jemand sitzt, der irgendwie Bescheid weiß. Und wenn die Person da nicht mehr sitzt, kann das ein Problem sein beim Umstieg? Also wenn Leute sagen, nee, ich fahre nicht mit Moja, das ist mir zu unsicher.
Das ganz wesentlicher Teil, danke, dass Sie das ansprechen. Und da ist es wieder so ein bisschen wie mit dem Mobilitätsverhalten. Die rationale Erkenntnis und das, was man vielleicht gefühlt hat, das geht vielleicht auch groß auseinander. Und natürlich sind alle Menschen unterschiedlich. Es gibt die sogenannten Early Adopters, so heißt es auch Neuplattdeutsch ja heute. Also Leute, die daran interessiert sind und auch risikoavers, also einfach auch Lust haben, das auszuprobieren. Und da wird es auch Menschen geben, die sagen, boah, bevor ich da einsteige, da warte ich erstmal ab. Und natürlich haben wir das auch mit im Blick. Wir haben, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, wir haben wir nennen das Fleet Control Center. Das heißt, es gibt Operator, die permanent dieses Auto fernüberwachen. Das heißt, die auch eingreifen können, die könnten das Auto auch anhalten und so weiter. Dadurch wird bestimmt eine gewisse Sicherheit erzeugt. Und weil sie das Thema Unfälle und so weiter auch das ist ja relevant, nicht? Man hat vielleicht Angst, so ein Auto macht irgendwas und fährt gegen die Wand. Aber wir sind ganz sicher, heute ist es so, dass wir fast 3000 Verkehrstote in Deutschland jedes Jahr haben. Und 90% davon ist durch menschliches Fehlverhalten verursacht. Und wir glauben mit solchen autonomen Systemen, dass die sehr viel sicherer sind als menschliche Fahrer. Ich könnte ein bisschen scherzhaft noch hinzufügen, wenn ich mal Enkelkinder habe, dann werden die vielleicht mal in einem Kinderbuch lesen, dass früher Leute selber gesteuert und gebremst haben und mit 180 über die Autobahn gefahren sind, mit ganz vielen anderen zusammen. Und die werden dann sagen, das ist ja schrecklich.
Das ist lebensgefährlich.
Das ist lebensgefährlich, genau. Ja. Also alle Experten gehen davon aus, dass es wesentlich unfallfreier passieren wird. Aber auch da gehört eine Menge Kommunikation, eine Menge Gewöhnung. Wenn man selbst mal gefahren ist, das werden ja die Hamburger Rinnen und Hamburger bald erleben dürfen. Wenn man selbst mal gefahren ist, ist am Anfang natürlich die ersten 3 Minuten ein irres Gefühl, weil man schon sehr angespannt in seinem Sitz sitzt. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren. Aber das nach wenigen Minuten spürt man, dass das funktioniert. Und dann kann man vielleicht die Zeitung auspacken. In der Zeitung ist Old Style, dann packt man vielleicht sein Handy aus und liest die aktuellen Nachrichten. Ne?
Sehr gut. Das Zweite in dieser Verbindung, wir haben mit Logistikunternehmen gesprochen, die sagen dann, die Fahrer und Fahrerinnen kündigen jetzt, weil sie sagen, es gibt ja bald führerlose Systeme, ihr braucht mich gar nicht mehr. Sie sind ja im Moment auch angewiesen sie haben ja sogar eine eigene Flotte in relativ kurzer Zeit aufgebaut mit relativ vielen Fahrzeugen, das heißt, sie haben hohen Bedarf wahrscheinlich an Fahrzeuglenkerinnen und Lenkern. Haben Sie da auch ein Problem? Sagen die auch, ja, ihr arbeitet jetzt doch dran, mich abzuschaffen? Ist das ein Thema?
Die Frage gibt es ja von Anfang an. Als Moja gegründet wurde, war es von Anfang an klar, dass ein Hauptthema autonomes Fahren sein wird. In der Übergangsphase zum Entwickeln vom Ride-Pooling braucht man erstmal das Fahrpersonal, damit man so ein System überhaupt erstmal entwickeln kann. Wir haben von Anfang an jedem gesagt, was das Ziel von Moja ist. Das heißt, wir haben eine große Transparenz erstmal hergestellt. Dann ist es aber natürlich so, dass das dann in weiter Ferne ist am Anfang und wenn es dann der Zeitpunkt dichter rückt, ist das nochmal eine andere.
Zum Beispiel jetzt mit dem Projekt wahrscheinlich.
Das ist nochmal eine andere Wahrheit. Wie gesagt, die Fahrzeuge fahren ja durch die Stadt. Auch unsere Fahrer sehen das natürlich und kriegen das natürlich auch mit. Und ich bin schon vor Jahren in Presseveranstaltungen gefragt worden nach dem Thema oder jetzt auch regelmäßig in Betriebsversammlungen. Wie wird denn das mit uns? Und das ist natürlich klar, dass wir sind eine Tochter von VW. das ist, wird jetzt hier irgendwie, das ist kein Hire and Fire Unternehmen. Wir sind auch nicht von der IG Metall hier auch. Wir haben Tarifvertrag und so weiter. Das ist ja alles den Gesetzen entsprechend. Aber natürlich, wenn die Frage kommt, das Ziel ist schon, dass so ein Auto ohne Fahrer fährt. Aber es wird ja lange Übergangszeiträume geben. Das heißt, mit einer natürlichen Fluktuation werden sie ganz sozialverträglich auch arbeiten. Sie werden dann irgendwann Arbeitsplätze nicht mehr ersetzen. Wenn sie 10 autonome Autos zur Verfügung haben, dann können sie 20 Arbeitsplätze, brauchen sie dann nicht mehr ersetzen. Und wir haben etwa 900 Fahrerinnen und Fahrer. Da haben sie immer eine entsprechende natürliche Fluktuation. Und das Gute ist, das sage ich auch immer, weil wir ja direkt dran sind an der Entwicklung, es selber auch entwickeln und mit Steuern. Das wird nicht so sein, dass am Freitag mich jemand anruft und sagt, ab Montag hast du 500 autonome Autos. Das werden sehr langfristig, ist das erkennbar, und so kann man dann auch seine Personalpolitik steuern.
Und es wird doch wahrscheinlich, ist meine Vermutung, werden ja auch neue Jobs entstehen, zum Beispiel bei der Überwachung der autonomen Fahrzeuge oder so. Also werden dann auch Leute vielleicht umgeschult, die woanders dann eingebunden werden.
Ja. Also genauso ist das, ne? Das ist ja immer bei disruptiven Veränderungen. Der Hafen hat mal auf Container umgestellt. Da gab es natürlich auch eine riesen Aufregung, und hinterher haben wir festgestellt, es sind mehr Arbeitsplätze entstanden, als weggefallen sind. Und vielleicht auch schönere Arbeitsplätze, als jetzt sich den Rücken krummt. Und so ähnlich wird es bei uns natürlich auch sein. Es wird ja ganz andere Arbeitsplätze, das Auto wird abgefertigt werden müssen, wird kontrolliert werden müssen, bevor es rausfährt, zum Beispiel. Was jetzt der Fahrer macht. Dann wird es, ich hatte es gerade schon erwähnt, bei der Hochbahn wird das Leitstelle heißen, wir nennen das Fleet Control Center. Das heißt, Leute sitzen in einem Office und überwachen gleichzeitig 10 oder 15 Autos. Das ganze Technische drumherum um das Auto, das muss sauber gemacht werden, es muss dem TÜV zugeführt werden und so weiter. Also da gibt es schon diverse Arbeitsplätze. Aber eben den Fahrerarbeitsplatz, das geht schon darum, genau diesen Arbeitsplatz
zu ersetzen. Ja. Inwiefern spielt denn das Thema Sicherheit eine Rolle? Personen, die an einem Haltepunkt stehen und auf ein Moja-Fahrzeug zum Beispiel warten, auch das Sicherheitsbedürfnis oder Gefühl innerhalb der Fahrzeuge, aus meiner Sicht persönlichen Sicht sehr groß, aber spielt das eine große Rolle bei der Nutzung des Angebotes?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Großstadt gibt es natürlich Wochenende, Nachtbereichen und so weiter. Da gibt es ja schon großes Sicherheitsbedürfnis. Auch wieder unterscheidet sich übrigens sehr subjektiv und objektiv auch. Wobei man natürlich da die Subjektivität auch sehr stark berücksichtigen muss. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ich glaube schon, dass vielleicht zwei Aspekte da positiv wirken. Wir dürfen ja mit der neuen Konzession im ÖPNV auch die Bushaltestellen benutzen. Sind üblicherweise beleuchtet, die Bushaltestellen, da gibt es einen Unterstand. Zum Teil sind ja mindestens in Innenstadtbereichen auch Kamerasysteme, wo das überwacht wird. Der zweite Aspekt, und da bin ich jetzt mal ganz bei Moja. Sie werden ja ein Fahrzeug bestellen und bekommen eine bestimmte Zeit, dass sie an einem bestimmten Punkt sind. Und das Fahrzeug sollte dann auch genau zur gleichen Zeit da sein. Das heißt, sagen wir mal, Sie sind in einem Restaurant und bestellen sich ein Moja. Da müssen Sie nicht eine Viertelstunde vorher zu Ihrem Haltepunkt und stehen dann da am Haltepunkt, sondern das ist ja schon zeitlich so abgestimmt, dass Sie eben keine lange Wartezeit haben und stehen dann vielleicht eine Minute. Ich glaube, das hilft auch beim subjektiven Sicherheitsgefühl.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Kommunikation ist ja auch gut. Man sieht ja, wo das Fahrzeug sich befindet. Ne? Also das, immer wenn man über Subjektivität spricht, ergibt das ja Sicherheit, an dem man sich festhält. Wenn da steht, es kommt in einer Minute, und ich sehe vielleicht auf dem Bildschirm schon, es kommt da jetzt um die Ecke.
Wir können es ja verfolgen.
Man kann es verfolgen. Ganz genau.
Wenn es jetzt vor einer roten Ampel steht, und wie gesagt, da könnten Sie auch in dem Beispiel im Restaurant noch sitzen bleiben.
Ja.
Solange, bis Sie wissen, so jetzt muss ich los, weil es ist in einer Minute da.
Genau. Also insofern kann man die Mobilität besser aufeinander abstimmen.
Ja.
Da denke ich, könnte ja auch ein Potenzial entstehen, weil wenn man natürlich mit der Bahn zum Beispiel oder mit einem Bus irgendwo ankommt, und in der Regel wohnt man ja nicht direkt am Bahnhof und muss noch eine weitere Strecke zurücklegen, da könnte ja dann das Moja schon bereitstehen sozusagen, um das subjektive Unsicherheitsgefühl, allein an einem Bahnhof beispielsweise im Dunkeln zu stehen, aufzulösen. Ne? So, das wäre doch denkbar, oder?
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, das ist die Vernetzung von verschiedenen Verkehrssystemen. Da haben wir sicherlich auch noch Potenzial. Was man heute schon machen könnte, ist, wenn Sie in Ihrem Beispiel, dass man sich ein Moja vorbestellt. Sie wissen also, um eine bestimmte Uhrzeit kommen Sie mit der S-Bahn an einer bestimmten Stelle an, können sich ja bis zu 24 Stunden vorher heute schon ein Moja direkt dorthin bestellen. So, dann haben Sie einen Übergang vielleicht ohne Wartezeit. Noch viel schöner wäre natürlich, wenn es gelänge, Daten so miteinander zu verbinden, dass man alle Verkehrssysteme, dass alle Zugriff auf bestimmte Daten haben, um die Verkehrssysteme dann auch aufeinander abzustimmen oder auch mit der Infrastruktur. Die Hochbahn hat schon, da gibt es ein gutes Beispiel, vor vielen Jahren bereits Omnibusse können Lichtsignalanlagen beeinflussen. Das heißt, wenn ein Omnibus auf eine bestimmte Ampel zufährt, springt die auf grün. Da gibt's noch sehr viel Potenzial, dass da mehr auch die Mobilitätsanbieter miteinander kommunizieren, die Angebote aufeinander abstimmen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch mehr Potenzial hat, weil wenn man das weiterdenkt, könnte man ja auch drüber nachdenken, noch mehr Fahrzeuge, die in der Stadt sich bewegen, miteinander zu vernetzen. Ne, es gibt ja nicht nur Mobilitätsanbieter, die Fahrflächen oder die Verkehrsflächen nutzen, sondern eben auch Handwerksfahrzeuge, Lieferfahrzeuge und so weiter. Das wäre ja super interessant, glaube ich, und könnte mir vorstellen, dass da auch ein Potenzial drin liegt, dass man insofern die Verkehre aufeinander abstimmen kann, wann, wo, wie gefahren wird, um möglichst effizient den vorhandenen Platz zu nutzen.
Unbedingt. Hamburg ist schon sehr weit vorne bei der Nutzung von Daten. Ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial, Verkehrsströme zu steuern, wenn man den Verkehrsteilnehmern die Verkehrsströme bekannt machen kann. Da liegt schon der größte Nutzen darin. Und da gibt's ja Ideen, vielleicht bestimmte Zeiträume oder Orte für bestimmte Verkehre dann zu nutzen. Und ich glaube, da liegt noch ganz viel Potenzial nach vorne hin, um den Verkehr besser zu organisieren in der Stadt.
Was fehlt da noch? Fehlt dann ein regulatorischer Rahmen oder ist das ein technisches Thema oder ist das müssen die Leute mitgenommen werden, das zu tun? Ich meine, man müsste ja dann zum Beispiel auch sagen, okay, dann rüsten wir jetzt beispielsweise Lieferfahrzeuge oder auch private Taxis, keine Ahnung, alle möglichen Fahrzeuge mit entsprechender Technik aus. Nur das wäre ja dann die Voraussetzung, damit das gelänge.
Ich glaube, da kommen alle Themen zusammen. Technik ist bestimmt ein Problem. Wir haben ja heute zum Beispiel noch, um mal ein Beispiel aus der Elektromobilität zu nehmen, wir haben immer noch kein vernünftiges, tragfähiges System, dass Sie eine Elektroladesäule vorbuchen können. Das ist zum Beispiel ein technisches Hindernis, nicht? Das würde vielleicht auch der Elektromobilität in der Ausbreitung helfen, wenn es solche Systeme gäbe. Und natürlich ist nicht jeder Lieferant mit einem entsprechenden System ausgelegt. Das ist so ein technischer Hinderungsgrund. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Daten. Was wir noch nicht hundertprozentig schaffen, ist, an den richtigen Stellen nutzergerecht zur Verfügung zu stellen.
Und die zusammenzubringen. Spielt da KI? Ist das die Lösung? Naja, man muss natürlich die KI richtig einsetzen, aber es bietet wahrscheinlich Potenzial, weil, so habe ich das zumindest gelernt, es entstehen extrem viele Daten und je mehr natürlich Fahrzeuge irgendwelche Daten liefern, wo sie sich gerade befinden, wo sie hinwollen und so weiter, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, die alle zu verarbeiten.
Also KI ist ja, ist ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Unser autonomes Fahrzeug würde ohne KI
nicht
funktionieren. Das ist ein zentrales Thema und ich glaube, das wird noch sehr viele Anwendungsfälle geben und natürlich auch im verkehrlichen Bereich sehr viele Anwendungsfälle geben, wo Sie mit KI richtige Sprünge machen können, die Sie ohne KI einfach nicht hinbekommen werden.
Also großes Potenzial bei der Nutzung von Daten. Das ist, glaube ich, ein Thema, was echt Potenzial hat und auch wieder natürlich Geschäftsmodelle befördern kann. Sie haben schon vorhin erwähnt, Nutzung von Verkehrsflächen, Bushaltestellen dürfen jetzt für Moja genutzt werden. Ist dann, ich glaube, ein relativ großer Schritt. Ja, klingt jetzt naheliegend, aber ich denke, die Diskussionen waren da. Also war ja auch nicht von Anfang an so. Insofern vermute ich, dass der Satz mit vielen Diskussionen im Vorwege jetzt erst gesagt werden darf. Da könnte man ja weitergehen. Ich denke, es gibt ja eine ganze Menge Verkehrspark, Abstell, HVV-Switch, Busspuren und so weiter, Verkehrsflächen, die exklusiv für bestimmte Verkehrsträger genutzt werden, aber die meistens halt gar nicht genutzt werden sozusagen, weil meistens auf der Busspur kein Bus fährt. So ganz selten, nur alle 10 Minuten, alle 5 Minuten. Da könnte man ja drüber nachdenken, Insbesondere, wenn man das datenbasiert natürlich macht, dass man solche Räume effizienter nutzt, indem man sagt, wir teilen uns diese Räume für bestimmte Fahrzeuge. Öffnen Bushaltestellen für Moja ist genau ja so ein Thema, könnte man sagen. Warum steht da nicht 10 Minuten später das Lieferfahrzeug, was dann nicht in der zweiten Reihe neben der Fahrbahn und so weiter stehen muss, um den Verkehr zu verstopfen? Ja.
Das ist, wenn wir immer im Sharing bei Fahrrädern oder bei Autos von Sharing sprechen, dann kann man im Raum auch von Sharing sprechen. Wie kann man es optimal nutzen? Wir dürfen ja auch erst seit kurzem, seit 23, die Busspuren benutzen.
Okay.
Ja. War eine genauso große Anstrengung wie bei den Haltestellen natürlich notwendig. Es ist jetzt die Form der Konzession, das führt hier vielleicht zu weit, aber jetzt sind wir eben Teil des ÖPNV und deswegen dürfen wir die Spuren auch nutzen. Aber Sie haben ja vollkommen recht. Es gibt ja, wenn Sie über die Elbbrücken fahren, das ist ja eine meiner Lieblingsspuren, weil da haben wir ja sehr viel Stau und wir können dann jetzt da vorbeifahren. Wir schließen ja jetzt auch seit geraumer Zeit den Hamburger Süden an. Das wäre ohne diese Busspur gar nicht möglich. Aber es ist trotzdem viel Platz. Wäre dort auch, da bin ich bei Ihnen, für andere Fahrzeuge. Jetzt müssen Sie es nur intelligent organisieren, dass sich nicht alle im Weg stehen da.
Dann funktioniert es auch wieder nicht. Ne? Also wahrscheinlich ist die Vernetzung der Fahrzeuge dafür die Grundvoraussetzung, dass man es überhaupt organisieren kann in einer sinnvollen Art und Weise.
So genau sehe ich das auch. Also es gibt vielleicht bestimmte Zeiten, da können dann bestimmte Gruppen dort nicht fahren. Aber es gibt viele Zeiten, wo bestimmte Gruppen, und das muss man eben zum Beispiel über eine geschickte Datentransparenz dann so herstellen, dass das funktioniert. Da liegt die Zukunft, glaube ich. Ja.
Sehr schön. Vielleicht noch eine Frage, die in dem Zusammenhang zu stellen ist. Wir haben genau das mit dem Claim aus der oder den Regeln von See, was in Hamburg nahe liegt, mal versucht in Verbindung zu bringen bei der VEK. Wir haben gesagt, auf der See ist es so, Berufsverkehr vor Privatverkehr. Ist natürlich eine steile These, das auf Land übersetzen zu wollen. Aber es funktioniert auf See ja relativ gut, mit relativ viel Platz, ehrlich gesagt, im Vergleich zum Land. Aber auch da ist natürlich das Thema wichtig. Und da spielt ja das eine Rolle, was wir gerade gesagt haben, dass eben Shared Räume, finde ich ganz, ganz spannende Idee zur Verfügung stehen könnten. Und dann könnte man eben sagen, manche Verkehre sind halt doch irgendwie wichtiger als andere. Ist natürlich immer schwer, Konfliktpotenzial vom Anfang holen wir da zurück, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist.
Ich finde es eine total spannende Idee. Ich habe mich da noch nicht länger mit beschäftigt, aber ich finde die Idee total spannend, weil die knüpft eigentlich an das, was wir vorhin schon diskutiert haben. Das muss man sehr intelligent organisieren, dann kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Ich glaube aber auch da braucht man einen ordnungspolitischen Rahmen. Da muss man, es gibt ja genügend Beispiele, wo eigentlich der private PKW in der Innenstadt nicht mehr gewünscht ist. Das ist ja jetzt keine neue Idee. Aber man muss, ich glaube, auch schon sehr genau abwägen, dass man nicht Mobilitätsbedürfnisse von Nicht-Berufsverkehren dann auch berücksichtigt entsprechend. Und dafür braucht es wiederum intelligente Systeme. Man könnte Park-and-Ride-Plätze für Pendler ausbauen und dann natürlich mit ÖPNV oder mit Moja, wie auch immer, in die Innenstadt fahren. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber es wäre schon ein großer Move, würde ich mal sagen.
Große Kraftanstrengung.
Großer Wurf. Ja. Und da muss man natürlich auch mal sehen, wie kontrolliert man das. Das wird bestimmt auch sehr große infrastrukturelle Maßnahmen bedürfen und so weiter. Aber ich finde die Idee erstmal spannend, weil wann findet denn Berufsverkehr, Wirtschaftsverkehr, wann findet der statt? Das gibt ja, glaube ich, bestimmte Zeiten, wo das massiv erforderlich ist. Und dafür dann Systeme schaffen, dass der dort fließen kann, wo andere Interessen vielleicht zurückstehen müssen, finde ich erstmal einen spannenden Gedanken. Aber ich glaube, würde ein großes Projekt sein.
Sie haben ja nun in den letzten Jahren ein neues Mobilitätsangebot etabliert. Sind Sie eigentlich zufrieden damit? Ist die Entwicklung gut? Wird das gut angenommen? Und was waren die Herausforderungen, dass es akzeptiert wird? Ist es der Preis oder ist es, weil es neu ist, komisch? Ich habe so den Eindruck, dass es gut sich etabliert hat in der Stadt und kaum noch wegzudenken ist. Sagen Sie was dazu und vielleicht auch mal kurzer Blick in die Zukunft, wenn man jetzt mal Mobilität muss man mal lange, wenn man sagt 10, 15 Jahre 2040 in die Zukunft, wo ist Moja dann? Wie ist es in den Mobilitätsmix der Stadt integriert? Gibt es diesen Datenaustausch, die Datennutzung? Fahren alle Fahrzeuge dann führerlos oder nicht? Bis nach Lübeck und Flensburg oder die ganze Welt. Was ist da sozusagen die Vision für Moja und die Zukunft?
Ja, über Fernverkehr haben wir tatsächlich auch schon nachgedacht, dass man sich in Hamburg in ein Auto setzt und dann autonom nach München fährt.
Ja, ich fahre mit.
Eine Konferenz hält oder sogar schlafen kann oder wie auch immer, aber das ist im Moment nicht aktuell. Also Zukunft für uns, für Moja wird so sein, wir haben jetzt einen Stand erreicht, war am Anfang 2018, 2019 schon auf so, dass wir erstmal die technischen Systeme überhaupt entwickeln mussten. Da hat es natürlich auch viele Rückschläge mal zwischendurch gegeben. Inzwischen haben wir einen Stand erreicht, der qualitativ sich wirklich sehen lassen kann, so dass wir viele zufriedene Fahrgäste haben. Und wo geht's dann hin? Also der nächste Schritt wäre, dieses autonome Auto zu Ende zu entwickeln. Und es ist dann unser Ziel, Europas größter Anbieter im Ridepooling zu werden. Die Gedanken gehen da weit über Hamburg hinaus. Wenn Sie so ein System einmal haben, dann können Sie es auch expandieren. Und das ist unser Plan und das wird funktionieren. Ein Ridepooling-System wie unseres funktioniert auch besser, umso mehr Autos Sie pro Quadratkilometer einsetzen können. Mhm. Das Angebot und Nachfrage kann man besser zusammenbringen dann. Und auch das ist ein Grund für autonomes Fahren, weil Sie dann einfach viel mehr Fahrzeuge flexibel der Nachfrage entsprechend einsetzen können. Und insofern bin natürlich ganz stolz als Hamburger, mindestens zugezogen, ich lebe jetzt seit über 30 Jahren in Hamburg, dass wir das hier in Hamburg sozusagen für Europa entwickeln dürfen. Das ist eine spannende Sache und bin da fest von überzeugt, dass es werden noch viele überrascht sein, wie schnell das jetzt geht, dass wir so ein autonomes Auto in Hamburg, aber dann auch in anderen Metropolen in Europa sehen werden.
Und 2040 sind wir soweit. Sind dann alle Fahrzeuge wahrscheinlich autonom, die Moja bewegt?
Ja, da können wir jetzt Wetten drauf abschließen, ja. Ob das 2040 oder 2038. Ja. So, also ich würde sagen, deutlich eher als 2040.
Okay.
Ich würde sagen, Anfang der 30er.
Okay, das ist ein Antwort.
Das Wort.
Treffen wir uns dann wieder.
Dann treffen wir uns wieder. Ziehen
mal Bilanz. Ja, wäre ja nur zu wünschen. Und das würde dann auch dazu führen, dass man sagt, das Geschäftsgebiet, sagt man ja, glaube ich, oder jedenfalls der Bereich, der durch Moja bedient würde, würde dann größer werden können und ist wahrscheinlich größer geworden in 10 Jahren oder so.
Ja, absolut. Also denn Sie haben gerade jetzt Schleswig-Holstein angesprochen. Wenn Sie so ein autonomes Auto haben, dann haben Sie da eigentlich keine Grenzen. Das ist vielleicht irgendwann eine Frage der Finanzierung im ländlichen Raum, aber rein technisch wird es da keine Begrenzung mehr geben dann.
Ja, also viele Möglichkeiten, die da auf uns zukommen. Moja, also ganz Europa in Zukunft mit einer App. Super interessant. Vielleicht nochmal der Twist in zwei Richtungen. Die Mobilitätswende ist ja einmal Thema Platz sozusagen. Man möchte ja weniger Platz benötigen, idealerweise, damit der Verkehr fließt. Gibt's da schon Zahlen, wie viel Autos werden dann oder Autofahrten oder wie misst man das eingespart durch das Shared-Angebot von Moja? Und wie viel CO2 wird dann eingespart sozusagen, weil sie nicht nur Scheren, sondern auch noch Elektroantrieb schon von Anfang an in den Vordergrund gestellt haben. Ist das eigentlich lademäßig ein Problem? Vielleicht sagen Sie da noch was zu. Aber vielleicht diese beiden Fragen.
Also ich fange rückwärts an. Elektromobilität heißt ja lokal emissionsfrei. Alle unsere Fahrzeuge sind elektrisch betrieben. Die Frage nach der Ladeinfrastruktur war gerade am Anfang sehr spannend. 2018 wusste eigentlich gar keiner, wie man 500 elektrische Fahrzeuge laden soll. Das war die erste große Herausforderung, neben der Fläche und die man finden musste in der Stadt, dass man so einen Betrieb aufbauen kann. Wie baut man eigentlich eine Ladeinfrastruktur? Das beherrschen wir inzwischen. Die zweite Frage habe ich vergessen.
Wie viel Platz wird eingespart durch die Fahrten von Moja? Wie viele Autos?
Ich kann Ihnen das jetzt in Quadratmetern tatsächlich nicht sagen, aber wenn Sie mal so ein Beispiel nehmen, so ein Auto braucht so 14 Quadratmeter Parkplatz, das steht schon mal irgendwo. Und wenn es irgendwo hinfährt, braucht es nochmal 14 Quadratmeter, weil es dann wieder irgendwo steht. Und Moja muss nirgendwo stehen, sondern nur da, wo es vielleicht, wo der Betriebshof ist. Also den Platz sparen Sie, wenn Sie das hochrechnen. Kommen Sie da auf viele, viele, viele hundert Fußballfelder in einer Stadt wie Hamburg, wenn Sie die Autos mal alle reduzieren können. Und das andere Beispiel ist, wenn Sie jetzt von außen in die Stadt, zum Beispiel nach Hamburg fahren, im Berufsverkehr, dann sitzt in jedem Auto ein Mensch. Das heißt, es sind 4 freie Plätze und das ist ja genau das Ziel, diese Plätze zu besetzen mit unserem System. Und das heißt, wir haben 6 Fahrgastplätze und Sie können dann maximal 6 Autos durch unser Auto ersetzen. Das ist genau das Ziel des Systems. Ne?
Und in der Realität, wie viele Fahrgäste sind denn so im Durchschnitt auf den Fahrten dabei? Sind das 2, 3 oder geht das bis 6?
Wir messen das natürlich.
Ja.
Und, in den Hauptverkehrszeiten geht das über 4.
Mhm. Im Durchschnitt.
Okay. Im Durchschnitt. Das wechselt aber sehr stark in den, die Nachfrage ist sehr volatil bei uns. Mhm. Ja, aber das sind so die Spitzenwerte tatsächlich.
Mhm. Beim Platzbedarf, vielleicht nochmal der Link zum Thema führerloses Fahren. Ist eigentlich der Platzbedarf von Fahrzeugen, die sich führerlos bewegen, geringer, weil die Systeme aufeinander abgestimmt sind? Oder geht das nur, wenn nur führerlose Fahrzeuge sich miteinander abstimmen? Oder hat das gar keine Relevanz für den Platzbedarf?
Nee, ich würde schon sagen, dass es gar keine Relevanz hat. Aber ich muss gerade mal drüber nachdenken. Nee, das hat keine Relevanz. Also die Fahrzeuge sind ja...
Also, dass sie näher zusammenfahren können beispielsweise.
Ja, da habe ich die Frage gerade nicht richtig verstanden. Das ist natürlich, das wird ja auch untersucht, insbesondere im LKW-Bereich, dass die LKWs hintereinander koppeln können und die fahren dann von Hamburg nach Florenz und die Strecken auf der Autobahn fahren die halt dicht an dicht, weil die automatisch gekoppelt sind, nennt man das. Das könnte man... haben wir noch nicht drüber nachgedacht konkret, aber sowas könnte man vielleicht, wenn die Technik sich da weiterentwickelt hat, auch im Innenstadtbereich schaffen, dass man Autos technisch koppelt und das vordere Auto sozusagen das Tempo angibt und dann hat man nicht mehr 5 Meter Abstand zwischen 2 Autos, sondern nur noch 0,5 Meter oder sowas.
Ja, könnte man ja vielleicht, wenn jetzt, wir haben ja in die Zukunft geguckt, 2040 gibt es dann nicht, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge es jetzt gibt, 500, 600, sondern 5000, 6000 in Hamburg. Dann gibt es wahrscheinlich Strecken, wo ganz viele Mojas in dieselbe Richtung wollen für eine bestimmte Zeit. Kuppeln die sich vielleicht zusammen und wieder auseinander.
Naja. Ich habe schon Systeme gesehen, da arbeiten wir aber nicht dran. Ich habe schon Systeme gesehen, wo wir tatsächlich Ketten von 2 Personenfahrzeugen haben, riesige Ketten, und die werden dann an der entsprechenden Stelle ausgekoppelt. Aber solange die gleiche Richtung fahren, fahren die in einer Kette hintereinander.
Ja.
Das wäre so was in
die Richtung. Cool. Ne? Ja. Klingt toll. Und sowas ist anscheinend gar nicht so weit entfernt, wie wir denken. Also ich denke, aus dem Gespräch unheimlich viel Potenzial für Moja selber als Unternehmen, was natürlich toll ist, ist natürlich auch ein Aushängeschild für Hamburg, denke ich, dass das hier, kann ich nur zustimmen, entwickelt wird und auch live entwickelt wird. Das ist ja nicht irgendwie so eine Laborumgebung, sondern dass jeder kann das nutzen. Bisschen beschränkt ist das Geschäftsgebiet, aber immerhin, in große Teile der Stadt werden versorgt. Und ich glaube, dass das Potenzial, gerade was führerloses Fahren angeht, als Vorreiter, Austausch von Daten, ist wirklich viel drin. Also ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch und diese tolle Zukunftsperspektive. Wir freuen uns drauf, dass das alles wahr wird. Und wie gesagt, ich nehme Sie beim Wort, wir setzen uns in 10 Jahren zusammen und gucken mal.
Perfekt, darauf freue ich mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Jetzt mal ehrlich. Weitere Folgen kommen in Zukunft. Demnächst veröffentlichen wir die Folge mit Frau Korbut vom HVV, mit der wir ein spannendes Gespräch geführt haben. Heute hat der Polizeisenator zugesagt. Thema Sicherheit hatten wir heute auch. Werden wir da nochmal vertiefen. Und ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Vielen Dank und auf Wiederhören.